Hören Sie nun den Vorsitzenden Evangelisten Roderick Siemerödis.
Ich kam heute beinahe zu spät zur Versammlung, weil mein Sohn Jim angerufen hat. Und ich hatte keine Gelegenheit, ihn anzurufen wegen der Waldbrände in Kalifornien. Vielleicht haben Sie schon davon gehört gehabt. Aber er hat mich angerufen und er sagte, der Rauch war so dick, dass er sich gefragt hat, ob sie überhaupt eine Versammlung abhalten sollten. Und der Prediger, Herr Darrell Lovelady, war auf dem Weg nach Palm Springs und hat nicht auf den Anruf auf seinem Handy reagiert, und so hat Jim sich gefragt, was er tun sollte. Und ich sagte ihm, er sollte wenigstens noch einmal probieren, Herrn Lovelady zu erreichen, und andernfalls, wenn der Rauch noch dicker würde, sollten sie die Versammlung ausfallen lassen, weil die Waldbrände sehr gefährlich sind dort in Kalifornien. Und sie waren genau in der Gegend, wo wir die Versammlung haben sollten. Ich habe erst kürzlich gelesen, dass die Waldbrände schon ein Gebiet erreicht haben, wo ich vor einigen Jahren selbst gelebt habe, in den 50er Jahren und dann nochmal in den 80er Jahren. Das ist eine sehr schöne Gegend, direkt an den Bergen gelegen. Aber das ist, wo jetzt die Waldbrände wüten, und Jims Haus ist nur etwa eine Meile davon entfernt. Aber er war zuversichtlich, dass alles gut gehen würde, und ich hoffe es auch. Es ist also eine gefährliche Gegend geworden. Und viele Dinge geschehen jetzt auf der ganzen Welt. Ich denke, Sie wissen das alle inzwischen. Die Prophezeiungen erfüllen sich. Der Iran hat immer noch nicht sein Atomprogramm aufgegeben, wo sie versuchen, eine Atombombe herzustellen, was praktisch jeder weiß. Wir nähern uns also immer mehr einer Zeit, und viele Autoritäten bestätigen das, wo Israel gezwungen ist, etwas dagegen zu unternehmen, um den Iran zumindest zu bremsen. Und das könnte ein Inferno auslösen, wie Präsident Mubarak von Ägypten gesagt hatte. Ein Inferno im gesamten Nahen Osten. Und auch die Macht und der Reichtum von China nimmt immer mehr zu, während die USA beständig daran abnimmt. Sie haben inzwischen über 2,1 Billionen Dollar an Bargeldreserven in China. Und Amerika ist natürlich inzwischen der größte Schuldner der Welt geworden. Diese Ereignisse bewegen sich also immer mehr aufeinander zu. Während wir immer mehr Schwierigkeiten haben, werden die anderen Nationen immer reicher. Wir haben das seit Jahren prophezeit, wussten nicht genau das Datum, wann es geschehen würde, aber wir haben gesagt, dass Amerika im Niedergang begriffen wäre. Und diese heidnischen Nationen würden aufkommen. Und Gott wird den Hochmut unserer Macht brechen. Die meisten haben vielleicht auch vor kurzem in der Zeitung gelesen, dass sogar das Büro des Kongresses, das für das Budget verantwortlich ist, hochgerechnet hat, dass in den nächsten 10 Jahren die Verschuldung Amerikas um 9 Billionen Dollar zunehmen wird. Billionen mit einem B. Solche Summen haben wir nie gehört. Wir haben nie in der Vergangenheit von Billionen von Dollar an Schulden gehört. Bis vor etwa 1 oder 1,5 Jahren. Sie jüngeren Geschwister mögen sich nicht daran erinnern, dass dieser Begriff niemals gebraucht wurde. Und plötzlich springen wir von Milliarden zu Billionen. Und eine Billion sind 1000 Milliarden. Wir sprechen also von schrecklichen Dingen, in die wir uns hineinbegeben. Von Schulden, die auch unsere Enkel und Urenkel niemals zurückbezahlen können. Und gleichzeitig, wie manche in den Talkshows auch berichtet haben, wo gewarnt wird und auch zugegeben wird von den höchsten Autoritäten, dass unsere Regierung eine Zivilarmee aufbauen will. Sie sprechen davon, eine Zivilarmee aufzubauen, die genauso mächtig ist wie die reguläre Armee. Und manche fragen sich, wozu soll diese Armee dienen? Wozu soll diese Armee überhaupt dienen? Und natürlich soll sie gegen die eingesetzt werden, die nicht mit der Regierung übereinstimmen. Und wenn sowas geschieht, führt es oft zu einer Diktatur. Diese Dinge geschehen also direkt vor unseren Augen. Und wir müssen erkennen, was geschieht, Geschwister. Wir geraten in schwierige Zeiten, wie diese Nation sie niemals gesehen hat. Und wiederum, ich denke, die jungen Leute können das gar nicht wirklich erkennen. Aber wir hatten das niemals zuvor in den Vereinigten Staaten. Aber jetzt geschieht es direkt vor unseren Augen. Wenn jemand sich zu sehr gegen das System ausspricht, und es gibt inzwischen einige Versammlungen im Land, die sich dagegen aussprechen, zum Beispiel gegen den Gesundheitsplan, der uns noch mehr Schulden bringen wird, und viele andere Programme der Regierung, dann nennt man das bürgerliche Unruhen, und sie können die Nationalgarde hinzurufen und auch diese besondere Armee, die dann der Verwaltung und der Regierung treu sein wird, und das kann eine gefährliche Situation ergeben. Ich will das nicht weiter ausführen, weil wir uns nicht in die Politik einmischen wollen. Gott hat die Kontrolle. Und wir müssen darum beten, dass er die Regierenden führt. Und müssen auch darum beten, dass Gott uns beschützt. Man wird versuchen, gegen uns vorzugehen und versuchen, uns das Recht zur freien Meinungsäußerung zu entziehen, das Recht, die Wahrheit zu verkünden. Und es wurde bereits zu einem gewissen Grad so getan, denn wir können zum Beispiel im Fernsehen nicht mehr alles sagen, was wir glauben, zum Beispiel was Homosexualität oder Abtreibung betrifft. Man wird versuchen, jeden zum Schweigen zu bringen, der sich dagegen ausspricht, gegen diese schrecklichen Dinge, die da geschehen. Und Gott nennt diese Dinge ein Gräuel. Aber sie wollen das nicht gerne hören. Diese Zivilarmee könnte also herbeigerufen werden. Und zu einem gewissen Punkt, wenn die zivilen Unruhen zu schlimm werden, und es könnte auch Bürgerkriege geben um Nahrungsmittel und um Trinkwasser, vielleicht auch wieder Rassenunruhen, all diese Dinge könnten die Macht des Tieres, die Macht in Europa, dazu bringen, dies als eine Entschuldigung zu nehmen, um hierher zu kommen, um diese bürgerlichen Unruhen niederzudrücken, um uns vor uns selbst zu bewahren. Sie sehen, was das bedeutet. Es könnte eine Entschuldigung für sie sein, hier einzumarschieren und die Dinge zu übernehmen. Ich sage nicht, dass das so geschehen wird, aber wir müssen wachsam sein und beten. Christus gebietet uns, wachsam zu sein und zu beten. Geschwister, manche von Ihnen schauen die Nachrichten in der Welt nicht so genau an und wissen nicht, was geschieht. Ich habe festgestellt, dass die meisten jungen Leute praktisch nie in eine Zeitung schauen. Sie schnappen nur das eine oder andere im Internet auf. Und das Internet beginnt noch nicht einmal annähernd, diese Ereignisse wirklich vollständig darzustellen. Es sei denn, man investiert viel Zeit und forscht wirklich nach im Internet. Und natürlich sind auch die Fernsehnachrichten hauptsächlich auf die Ereignisse in Amerika ausgerichtet. Deswegen habe ich meinen Nachrichtenkanal auf BBC News eingestellt. Und dort hört man plötzlich auch von Ereignissen in Tanganyika, in Südafrika, in Afghanistan, im Nahen Osten und auf der ganzen Welt. Und sie geben einige mehr Nachrichten, obwohl auch diese sehr liberal gehalten sind. Ihr Ansatz ist also sehr liberal, aber wenigstens sagen sie einem, was geschieht. Und nicht nur die politischen Ereignisse in den USA. Oftmals sind wir unwissend über die Dinge, die um uns herum geschehen. Aber massive Veränderungen finden bereits statt. Und viele weitere Veränderungen werden noch stattfinden, Geschwister. Nicht in den nächsten 10 bis 30 Jahren, sondern eher in den nächsten 5 bis 7 Jahren oder weniger. Ich spreche also nicht von einer weit entfernten Zeit, obwohl für manche junge Leute auch 5 Jahre eine lange Zeit zu sein scheinen. Das verstehe ich natürlich, aber es geht sehr schnell vorüber. Manches geschieht bereits jetzt. Und ich würde so weit gehen, vorauszusagen, dass in den nächsten 3 Jahren bereits diese Nation sich sehr weit verändern wird. Ich sage nicht, dass Christus in 3 Jahren zurückkommt. Ehrlich gesagt, er wird es nicht. Und warum wage ich das zu sagen, dass er noch nicht kommen wird in 3 Jahren? Manche Prediger sagen, Christus könnte heute Nacht zurückkommen. Oder es kann auch sein, dass er erst in 1000 Jahren wiederkommt. Ich habe das schon 2 oder 3 Mal in einer religiösen Fernsehsendung gehört. Und auch in einer Kolumne von Billy Graham, die ich in meinen Unterlagen habe. Nein, er versteht es einfach nicht. Christus wird nicht heute Nacht zurückkehren. Und er wird auch nicht erst in 1000 Jahren zurückkommen. Er wird wahrscheinlich in den nächsten, ich rate lieber nicht zu viel, so sage ich vielleicht in den nächsten 10 bis 25 Jahren zurückkommen. Hoffentlich in einer kürzeren Zeit. Und wie die Dinge bereits geschehen, könnte es sogar etwas weniger als 10 Jahre sein. Aber wir müssen wachsam sein und beten. Diese Dinge geschehen also und uns wird geboten, wachsam zu sein und zu beten. Denn Geschwister, viele Menschen in Gottes Kirche sind bereits abgefallen, aus allerlei Gründen. Viele sind abgefallen wegen ihren eigenen Gelüsten, ihren Eitelkeiten. Sie werden schwach, hören auf zu studieren, hören auf zu beten, werden lethargisch und fallen einfach weg. Andere verlassen die Kirche wegen verletzten Gefühlen, wegen einer Kleinigkeit oder irgendetwas, was geschehen ist. Sie haben sich nicht geprüft, wo Gott wirkt und wie wichtig es ist, dort zu bleiben, wo Gott wirkt. Sie verstehen es einfach nicht. Und dennoch kommt eine große Bedrängnis und es wird eine Gemeinde geben, die an den Ort der Sicherheit gebracht wird. Ich kann relativ offen darüber sprechen in einem gewissen Sinne, weil ich wahrscheinlich nicht dort sein werde. Ich werde jetzt nicht meinen kurz bevorstehenden Tod ankündigen. Gott könnte mir noch 10 oder 15 Jahre mehr geben. Und viele Menschen haben noch lange gelebt, nachdem sie einen Schlaganfall erlitten haben. Aber ich weiß und Sie alle wissen, dass man im Alter von 79 Jahren nach einem Schlaganfall, wenn noch ein weiterer Schlaganfall hinzukommen könnte, ich nicht mehr da sein könnte. Und so könnte es sein, dass Herr Ames oder Dr. Winnell entscheiden müssen, wann es Zeit ist zu gehen. Aber ich sage Ihnen, irgendwo auf dieser Erde ist eine Gemeinde und es könnte auch ein gesamter Ältestenrat sein, der dann gewarnt wird. Aber wahrscheinlich wird es ein Mann sein, der die Entscheidung trifft. Und ich sagte schon viele Jahre lang, und meine Frau weiß das, und sie hat mich auch das sagen hören, und ich habe es auch gegenüber meinen älteren Kindern oftmals erwähnt, wenn dieser Mann, und ich meinte damals Herr Armstrong, von dem ich den Eindruck hatte, dass er ein Apostel war, nicht vollkommen, aber in dieser Art Aufgabe eingesetzt, indem er ein ganzes Kirchenzeitalter führte und Gott ihn gebrauchte, ich sagte, wenn dieser Mann sagt, es ist Zeit zu gehen, dann werde ich gehen. Solange er noch die Wahrheit lehrt und auch das Werk tut. Nicht, dass ich glaubte, er sei perfekt. Sie haben gehört, wie ich das erklärt habe. Er war nicht perfekt. Ich könnte noch eine ganze Stunde lang erzählen, und ich übertreibe nicht, was für kleine Fehler er begangen hatte. Ich wusste von diesen Fehlern. Vielleicht besser als jeder andere in diesem Raum. Aber er war immer noch Gottes Apostel. Und ein Mann in dieser Aufgabe wird in besonderer Weise von Gott geleitet. Und ich dachte bei mir, vielleicht wäre es dann auch ein Fehler. Und andere Leute sagten, ja, dann müsstest du zurückkommen, denn es wäre alles so peinlich. Aber ich würde lieber riskieren, wieder zurückzukommen, wenn wir uns geirrt haben, als überhaupt nicht zu gehen. Und zu riskieren, dass meine Frau und meine Kinder in einem Konzentrationslager weggeführt werden und gequält werden. Sehen Sie, was ich meine? Es ist besser, Sie finden heraus, wo Gott heute wirkt. Und welche Gemeinde an den Ort der Sicherheit gebracht werden wird. Welche Kirche wird wirklich gebraucht, um Gottes Werk zu tun? Welche Kirche ist wirklich von Gott geleitet? Und ob ich hier bin oder nicht, das könnte die Gemeinde sein, wo Sie jetzt im Moment sitzen. Und ich hoffe, Sie denken über diese Dinge viel nach. Aber viele werden noch aus dieser Kirche abfallen und auch von anderen Gruppierungen der Kirche Gottes. Sie werden von der Wahrheit abfallen. Und ich möchte Sie heute Nachmittag fragen, woran könnten Sie zerbrechen? Ich habe schon vor einigen Jahren eine Predigt darüber gegeben, aber dieses heute ist eine andere. Woran könnten Sie zerbrechen? Was braucht es, um Sie zu erschüttern, um Sie aus der Living Church of God herauszubringen? Was braucht es, um Sie aus der Kirche zu bringen, die Gottes Werk tut? Und Sie sollten sich selbst diese Frage stellen und darüber nachdenken. Denn Ihr Leben, wirklich Ihr Leben, hängt davon ab. Schlag Sie bitte auf, 1. Petrus, den 1. Petrusbrief, Kapitel 1 und ab Vers 3. Petrus schreibt hier, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat und, richtig übersetzt soll das heißen, wiedergezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einer lebendigen Hoffnung, und da heißt es in Vers 6, dann werdet ihr euch freuen an dieser lebendigen Hoffnung, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ja, die frühe Kirche hat bereits viele Anfechtungen erdulden müssen. Jakobus wurde der Kopf abgeschnitten. Stephanus, ein sehr junger Mann sogar, wurde zu Tode gesteinigt. Was für schreckliche Dinge! Und offensichtlich sind Tausende von Christen so gestorben, weil es in Apostelgeschichte 21 heißt, dass etliche aus Jerusalem flohen. Sie haben ihre Heimat verloren, ihre Häuser, ihre Jobs, alles. Haben sie deswegen aufgegeben und die Kirche verlassen? Manche haben es wahrscheinlich. Ich habe schon erzählt, wie ich glaubte, dass das College in Bridget Wood geistlich reifer war oder besser, weil wir in Pasadena mehr liberale Lehrer hatten in den 70er Jahren. Und Big Sandy schien mehr Spaß und Spiele zu haben und die Dinge waren dort sehr locker gehandhabt, auch wenn es vielleicht nicht auf das Geistliche zutraf, wie ich später erkannte. Aber als Bridget Wood geschlossen wurde, im Juni 1974, da dachte ich, all diese Menschen seien wirklich stark dort drüben, weil dieses College das Lieblingscollege von Herrn Armstrong war. Er verbrachte sehr viel Zeit dort und predigte zu ihnen und unterrichtete einige Klassen, was er nicht immer in Pasadena getan hat. Was er über viele Jahre nicht dort getan hatte, oder auch in Big Sandy. Und Bridget Wood schien auch konservativer zu sein als die anderen, weil die Briten natürlich insgesamt konservativer sind. Aber was geschah? Etwa 2/3 oder 3/4 der gesamten Lehrerschaft und der Mitarbeiter verließen uns. Kein Job, keine Kirche. Denken Sie darüber nach. Kein Job, keine Kirche. War immer noch jeden 7. Tag der Sabbat? Ja. Hielten Sie den Sabbat regelmäßig ein? Viele von diesen sind auch davon schnell abgefallen. Kein Job, keine Kirche. Es ist so einfach für Menschen, die Kirche zu verlassen, wenn es ein Problem zu geben scheint. Das College wird geschlossen, meine kleine Welt ist zusammengebrochen. Ihre kleine Welt. Es war nicht Gottes Welt, es war nur Ihre kleine Welt. Ihr Job und Ihr Freundeskreis und so weiter. Denken Sie darüber nach. Was braucht es, dass Sie die Kirche Gottes verlassen? Zurück zu 1. Petrus 1, Vers 6. Die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde. Vertrauen Sie dem allmächtigen Gott, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Geschwister, Gold muss durch Feuer geläutert werden. Und Sie, jeder einzelne von Ihnen in diesem Raum und jeder einzelne von den Geschwistern auf der Welt in Perth, Australien, in Brisbane, in Johannesburg, in Kapstadt, Südafrika, in New York, in Los Angeles, jeder einzelne von ihnen auf der ganzen Welt wird durch Feuer geläutert werden müssen. Gott tut das mit seinem Volk. Und ich werde durch Feuer geläutert werden. Alle von uns werden durch Feuer geläutert werden. damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Gott will, dass ihr Glaube geprüft und geläutert ist, damit sie absolut sicher sind. Schlagen Sie jetzt Kapitel 4 auf, 1. Petrus Kapitel 4 und ab Vers 12, 1. Petrus 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden. Glauben Sie nicht, das ist komisch, wie kann das überhaupt sein? Lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Es wird nicht immer eine leichte Versuchung sein, als widerführe euch etwas Seltsames. Und Sie wissen, Geschwister, Gott sagt immer wieder im Neuen Testament, und Jesus sagte, eure Feinde werden die in eurem eigenen Haushalt sein. Und Jesus sagte, ein Vater wird gegen seinen Sohn sein und ein Sohn gegen seinen Vater, eine Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und so weiter. Und Sie wissen, dass ich das auch schon gesagt habe. Und ihr werdet von allen gehasst werden, von allen, um meines Namens willen. Jesus warnte uns immer wieder darüber. Lasst euch also nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Jede Generation der Christen hat so etwas erlebt. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt eingreift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt. Und wo fängt das Gericht an? Genau hier, am Haus Gottes. Die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, sie sagen vielleicht, oh, ich komme gelegentlich zur Versammlung und habe eine gute Einstellung und so habe ich keine Zweifel, ich werde gerettet werden. Nein, es sagt das nicht hier. Wenn der Gerechte kaum gerettet wird, dann ist es nicht gut, wenn sie versuchen, am Abgrund entlang zu laufen. Für ihr eigenes Wohlbefinden, nicht für mein Wohlbefinden, sondern für ihr eigenes. Kehren Sie zurück vom Abgrund und kommen Sie ins Zentrum, wo Jesus Christus wirkt. Kommen Sie ins Zentrum, wo Gottes Werk getan wird. Kommen Sie ins Zentrum der wahren Kirche, die alle Früchte der wahren Kirche Gottes hat. Nicht vollkommen, denn es gibt natürlich keine vollkommene Gemeinde, aber mehr als jede andere Gruppierung. Und legen Sie Ihr Vertrauen und Ihren Glauben nicht in die Kirche selbst, aber natürlich in Jesus Christus, das lebendige Oberhaupt der Gemeinde. Und außer dass die Früchte sich verändern, wie ich vorher sagte, wenn Herr Armstrong aufgehört hätte, die Wahrheit zu predigen, wenn Herr Armstrong sich abgewendet hätte von Gottes Gesetzen oder etwas, dann wäre ich ihm nicht weiter gefolgt. Warum? Das wäre doch schrecklich. Nein, folgen Sie nicht mir, sondern folgen Sie mir nur, wie ich Christus folge. Und das ist es auch, worum Herr Ames und ich Sie bitten. Folgen Sie nicht uns, aber folgen Sie uns, wie wir Christus folgen. Sie könnten natürlich sagen, ja, Sie folgen Christus ja nicht vollkommen. Nein, Herr Armstrong ist Christus auch nicht vollkommen nachgefolgt. Und die meisten von Ihnen wissen das, er war auch Mensch. Aber er lehrte keine falschen Dinge und beging keine groben Sünden, dass er Ehebruch begangen hätte oder betrunken gewesen wäre oder allerlei Dinge getan hätte. Er hat nicht wirklich schlimme Dinge gemacht, er war einfach nur nicht vollkommen. Er hat kleine Fehler gemacht. Was wir alle tun, Sie und ich auch, jeden Tag unseres Lebens. Fragen Sie meine Frau. Wie ich schon gesagt habe, sie wird dieses berühmte Buch schreiben. Die reine Wahrheit über Roderick Meredith. Das wird aufregend sein zu lesen. Naja, die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, Vers 19, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Sie sollten also ihr Leben Gott widmen wollen. Geschwister, diese Einstellung müssen Sie haben. Ich erinnere Sie nur kurz daran, dass wir in Gottes Werk schon schlimme Zeiten erlebt haben. Zum Beispiel 1974, als ein Prediger aufkam und 30 andere Prediger mit sich nahm und 3000 Geschwister, hauptsächlich an der Ostküste der USA entlang. Es gab damals eine schlimme Spaltung. Und ich war Vizekanzler in Brigham Wood zu dieser Zeit. Und ich war gerade auf einer Reise beim Austauschprogramm in den USA und musste über einen Monat bleiben. Meine Frau musste wieder zurück nach England, weil die Kinder dort waren und ich musste hier allein bleiben. Nun, ich war nicht ganz allein, ich hatte auch Herr Birch McNair und meinen Schwager bei mir, aber ich musste Tag und Nacht arbeiten und Anrufe tätigen, um zu versuchen, die Dinge etwas zusammenzuhalten, weil sie gesagt hatten, einer der Prediger hat schwere persönliche Probleme. Und es war schlimm, es war nicht gut, es war schlimm. Und ich wusste es. Aber ich wusste, dass auch König David ernsthafte persönliche Probleme hatte und Gott hatte ihm vergeben und ihn weiter gebraucht. Und Gott sagt, dass David ein Mann nach Gottes Herzen war. Und das Werk wurde ihm noch getan. Und das ist der Punkt. Und ich dachte zu jener Zeit auch daran. Und ich sage Ihnen vor Gott, ich habe damals darüber nachgedacht und möchte Ihnen das weitergeben. Ich dachte damals, wo wird das Werk Gottes getan? Wo wird die volle Wahrheit gepredigt? Mehr als irgendwo anders. Und wer tut es? Herr Armstrong tat es. Und das Werk wurde getan, und deswegen entschied ich mich, dort zu bleiben. Und diejenigen, die uns verlassen haben, was geschah? Was geschah mit ihnen? Die meisten von ihnen verschwanden einfach. Man hatte nie mehr etwas von ihnen gehört. Sie verschwanden einfach oder sind heute in irgendwelchen kleinen Gruppen und diskutieren über Kleinigkeiten und sie beginnen nicht mal annähernd überhaupt ein Werk zu tun. Und sie werden es auch nicht tun. So blieb ich, wo das Werk war. Und sie müssen lernen, auch so zu denken. Ich bin nicht vollkommen, ich mache auch viele Fehler, aber das habe ich damals zumindest getan. Und ich bin dankbar, dass ich es tun konnte. Und dann kam das Jahr 1978 und ein junger Prediger musste aus der Kirche geworfen werden. Er hatte einige Fehler begangen und er hatte ein hohes Amt in der Organisation und so hat er einige Älteste und andere Leute mitgenommen und eine weitere Spaltung verursacht. Er hat eine andere Gruppe ins Leben gerufen und wiederum, warum sind diese Menschen von uns weggegangen? Weil Herr Armstrong ein Sünder war und etwas Schlimmes getan hätte? Nein. Sie folgten einfach der Persönlichkeit dieses Dissidenten. Und wohin sind sie gegangen? Nirgends. Nirgends. Sie tun kein Werk mehr. Sie können nichts mehr tun. Sie haben uns verlassen. Sie wurden von Gott auch nicht mehr gebraucht. Die meisten sind einfach verschwunden. Dann kam das Jahr 1979, wo der Staat Kalifornien gegen uns vorging. Und sie hatten bewaffnete Wachen in der Verwaltungshalle postiert. Herr Wayne Pyle war sozusagen ein temporärer Held zu dieser Zeit, weil er sie von den Verwaltungsräumen fernhielt. Sie hätten ihn erschießen können, aber er hat ihnen die Türe vor der Nase zugeschlagen. Ich erinnere mich nicht mehr genau an alle Details, aber ich dachte damals, wow, und er hat diese Leute nicht hereingelassen. Bis schließlich diejenigen über ihm gesagt haben, nein, lass sie ruhig reintreten, denn wir hatten nichts zu verbergen. Aber der ganze Staat Kalifornien war gegen uns zu dieser Zeit. Und sie warfen Herr Armstrong und Herr Rader damals vor, Millionen von Dollars gestohlen zu haben. Ich wusste, dass sie nicht Millionen von Dollar gestohlen hatten, denn ich kannte Herr Armstrong so gut. Aber als ich dann zurückgebracht wurde in meinen alten Job, um die Dinge etwas zusammenzuhalten, habe ich den Geschäftsführer gefragt, der zu der damaligen Zeit aktiv war und ich kannte ihn auch sehr gut, ob er einen anderen Mann überprüfen könnte, der zu dieser Zeit im Werk war, ob dieser Geld gestohlen hätte. Und er sagte mir nein und Ted hat mich auch schon gebeten, das zu überprüfen und ich tue es gern nochmal. Aber er sagte mir, dieser Mann ist zu klug. Er ist zu klug, um auf diese Weise Geld zu veruntreuen. Und er braucht es auch nicht und hat es auch nicht getan. Und er hat versprochen, dass er es nochmal überprüfen würde. Und nein, es gab niemanden, der Geld entwendet hätte. Aber der Staat Kalifornien hat eine große Untersuchung angestellt, die über ein Jahr angedauert hat, bis sich letztlich herausgestellt hat, dass es keine finanziellen Unregelmäßigkeiten gab. Aber ich hatte Dutzende von Predigern, die angerufen haben, weil ich wieder in meinen alten Job zurückgebracht wurde, als Direktor über die Predigerschaft, damals auf der ganzen Welt. Und wir hatten tatsächlich Tag und Nacht Leute, die angerufen haben. Und meine Telefonnummer war damals überall bekannt, ich hatte keine Geheimnummer. Und so hatte ich Tag und Nacht Anrufe von Leuten und habe mich wirklich aufgeopfert, um die Kirche zusammenzuhalten. Für Herr Armstrong und um des Werkes Gottes willen. Und wir haben es getan, es hat funktioniert. Aber manche Prediger haben angerufen, zum Beispiel ein reicherer Mann hat angerufen und hat begonnen, mich zu beschimpfen und hat schlimme Worte gebraucht und viele Anschuldigungen geäußert. Und ich sagte zu ihm, Sie können so nicht reden. Und er sagte, natürlich kann ich so reden. Und ich sagte zu ihm, nein, Sie können über Herrn Armstrong nicht so reden, sonst muss ich Sie entlassen. Und er sagte, gut, entlassen Sie mich. So sagte ich zu ihm, kommen Sie her, wir bezahlen Ihnen die Überfahrt und wir können miteinander reden und alles erklären. Und ich war sehr geduldig mit ihm, sehr geduldig mit dieser Person. Aber er brachte immer weitere Anschuldigungen vor und fluchte. So sagte ich ihm, dann muss ich Sie entlassen als Prediger Jesu Christi. weil sie nicht fluchen und schreien können und Gottes Kirche herunterputzen können und Gottes Apostel auf diese Weise. Aber wenn sie wieder zu Sinnen kommen in den nächsten 24 Stunden, dann werde ich es nicht ausführen. Aber er sagte, ja, entlassen Sie mich ruhig jetzt schon. Es macht mir nichts aus, und er fluchte weiter. So habe ich's getan. Ich habe ihn entlassen und ich musste einige Leute entlassen. Ich wollte es nicht, aber sie waren wütend. Sie waren wirklich wütend. Warum waren sie wütend? Warum waren sie wütend? Sie glaubten, dass Herr Armstrong einen Mann eingesetzt hatte, den sie nicht mochten und der vielleicht schlimme Dinge hätte tun können, und sie waren einfach wütend. Was geschah in diesen Jahren? Ich brauche Ihnen nicht alles zu erklären, aber ich war einer von 3 oder 4 Männern, die ganz im Innern des Werkes Gottes tätig waren. Garner Ted war schon weg und es gab nur 3 oder 4 von uns, die noch übrig waren, die das Werk zusammenhielten. Und viele Menschen sahen mich an der 2. Position, ich war tatsächlich an der 3. Position, aber ich wurde von Carl McNair damals gewarnt und er sagte zu mir, sie werden dich schnappen. Und ich sagte, ich weiß, sie werden es wahrscheinlich tun, aber ich werde Herr Armstrong trotzdem weiterhelfen. Aber Herr Armstrong hatte nichts wirklich Schlimmes getan, er predigte die Wahrheit und tat das Werk so gut wie er konnte. Und alle sind wütend geworden, aufgrund von persönlichen Angelegenheiten. Und was geschah mit den Menschen, die uns verlassen haben? Was ist mit ihnen geschehen? Was sind die Früchte? Haben sie eine Gemeinde gegründet und ein großes Werk getan? Nein. Sie zerfielen einfach und die meisten sind einfach verschwunden. Sie sind einfach weg. Kein Werk, keine Früchte, nichts mehr. Weil sie rebellierten gegen den Mann, der das Werk Gottes tat. Der das Werk des allmächtigen Gottes auf dieser Erde zu jener Zeit tat. Und sie wurden von Gott dafür nicht gesegnet, auf keinerlei Weise. Aber Geschwister, Sie müssen verstehen, dass wir auch weiterhin Prüfungen und Bedrängnisse erleben werden. Hat Herr Armstrong einige Fehler getan in dieser Zeit? Natürlich hat er das. Aber es waren nicht Fehler in Bezug auf Mord oder Ehebruch oder Diebstahl. Er hat vielleicht falsche Männer irgendwo eingesetzt in eine Position, weil er nicht alle Zusammenhänge verstanden hatte. Er war schon älter, als ich jetzt heute bin, als das geschah. Und die Menschen haben das ausgenutzt. Und ich wusste es. Wir mussten also manchmal über das hinausschauen, was er sah. Und wenn ich einen Fehler begehe, was tun Sie dann? Dann schauen Sie besser über mich hinweg auf Jesus Christus. Es ist besser, dass Sie über mich hinwegschauen und auf Jesus Christus blicken. Und wenn Herr Ames eines Tages übernehmen muss, wird er vollkommen sein? Tut mir leid, das zu sagen, Richard. Nein, er wird es auch nicht sein. Er wird auch nicht vollkommen sein. Sie werden auch über ihn hinwegblicken müssen. Auf Jesus Christus. Sie müssen diese Vision haben, Geschwister. Oder Sie bekommen verletzte Gefühle und verlassen die Kirche aufgrund eines kleinen Fehlers, der gemacht wird. Natürlich hat man 1972, 1974 Fehler begangen. 1976, 1978, 1979. Und jedes Jahr, seit die Kirche begonnen hatte. Dessen bin ich sicher, da wurden immer Fehler begangen. Niemand ist jemals vollkommen gewesen, außer Jesus Christus. War Herr Armstrong vollkommen? Nein. Ist jemand anderes vollkommen? Nein. Aber war das eine Entschuldigung für die Menschen, uns zu verlassen? Natürlich nicht. Sie hätten uns nicht verlassen sollen. Und Gott hat sie nicht dafür belohnt. Sie müssen die Dinge also durchdenken. Warum also nicht die Kirche verlassen, wenn sie etwas sehen, was sie nicht mögen? Wenn sie eine Entscheidung hören, mit der sie nicht einverstanden sind? Vielleicht müssen einige von ihnen entlassen werden, wenn wir kein Geld mehr haben und wir müssen Kürzungen vornehmen. Ich musste Kürzungen vornehmen. Und 3-mal wurde mir gesagt, ich musste eine Kürzung um 20% vornehmen. Und da musste ich auch Leute entlassen. Man musste 20% der Prediger entlassen, um das Geld wieder einzusparen. Mir wurde vom Geschäftsführer damals der Auftrag erteilt, unterstützt von Herrn Armstrong, und so musste ich manche entlassen. Und diese Leute waren nicht alle schlecht, es waren gute Menschen darunter. Wir hätten sie sonst nicht entlassen, aber solche Dinge können auch geschehen. Verlassen Sie dann die Kirche? Das College wird geschlossen, also verlassen Sie uns? Sie verlieren Ihren Job als Prediger, also verlassen Sie uns? Sie verlieren Ihren Job in einer Abteilung des Werkes, also verlassen Sie die Kirche? Nein, das sollten Sie nicht tun. Warum? Weil es grundlegende Angelegenheiten gibt, die darin mitspielen. Sie müssen sich selbst überprüfen und müssen Ihr Leben auf diese Grundlagen stellen. Und darüber werde ich jetzt etwas reden. Denken Sie darüber nach. Schreiben Sie einige dieser Punkte nieder, wenn Sie Notizen machen. Das wird Ihnen für den Rest des Lebens helfen. Verstehen Sie diese Punkte und leben Sie danach. Der erste Punkt, wenn Sie wirklich die Existenz Gottes überprüft haben, und Sie sollten das tun, Sie sollten prüfen, ob Gott existiert, und dass dieses Buch die Bibel, Gottes inspiriertes Wort ist, sie müssen sich diese Dinge selbst beweisen. Und ich habe keine 5 Stunden, über all diese Punkte nochmal zu reden. Ich tue das manchmal. Und wir haben auch Broschüren darüber. Dann prüfen sie für sich selbst, wo Gottes Kirche ist. Die Bibel spricht von der Kirche Gottes. Es spricht im Neuen Testament von der Kirche oder der Gemeinde Gottes in Korinth. Der Gemeinde des lebendigen Gottes. Den Gemeinden Gottes. 12-mal im Neuen Testament gibt es den Namen Gemeinde Gottes. Also müssen Sie sich selbst überprüfen, wo diese Gemeinde Gottes ist. Und ich habe nicht genug Zeit, all das hier zu überprüfen, aber Sie müssen sich selbst beweisen, wo Gottes Kirche ist. Und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Die wahre Gemeinde hat den richtigen Namen. Gott benennt die Dinge nach dem, was sie sind. Es ist nicht die Kirche von England. Es ist nicht die methodistische Kirche, nach der methodischen Weise, wie John Wesley diese Kirche geführt hat. Es ist nicht die Baptistengemeinde, benannt nach einer bestimmten Lehre. Und es sind auch nicht die 7. Tags-Adventisten, benannt nach 2 Lehren. Sie wissen, der 7. Tag und die Rückkehr Christi. Sie wird in ihrer Bibel die Gemeinde Gottes genannt. Aber in der ganzen Bibel gibt Gott ein Zeichen für sein wahres Volk. Und dieses Zeichen ist der Sabbat. Und dann wird dieses Zeichen ausgeweitet in 2. Mose 13 und in Hesekiel 20 und an anderen Orten und sagt, ihr sollt meine Sabbate halten. Es ist ein Zeichen. Das ist der wöchentliche Sabbat und die jährlichen Sabbattage. Weil die Kirche Gottes des 7. Tags den Wochensabbat einhält, aber sie haben nie ein wirkliches Werk in unserer Zeit getan. Gott nennt sie tot. Man liest von ihr in Offenbarung Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Sie halten nicht Gottes jährliche Sabbattage ein und verstehen deswegen auch nicht Gottes Plan. Die wahre Gemeinde hat also den richtigen Namen. Sie wird die Sabbate einhalten, den Wochensabbat und die Jahressabbate. Und dann wird sie natürlich die volle Wahrheit lehren. Und wiederum, ich habe nicht genügend Zeit, aber Sie müssen sich diese Dinge selbst prüfen. Das sind Grundlagen. Lehren wir alles auf vollkommene Weise? Natürlich nicht. Aber irgendwo auf dieser Erde gibt es eine Gemeinde, die weit mehr von diesen Dingen lehrt und der vollen Wahrheit näher kommt als jede andere Kirche. Lesen wir in Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, Vers 27. Paulus sprach ja zu den Ältesten in Ephesus und er sagt hier, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und Geschwister, auch ich habe das versucht zu tun. Ich versuche, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und wir haben 30 Broschüren und einen wunderbaren Bibelfernlehrgang von Herr John O'Quinn. Und ich selbst lese von Zeit zu Zeit wieder in diesem Bibelfernlehrgang, weil er wirklich hilfreich ist, um sich die Dinge in Erinnerung zu rufen. Ich habe ihn gelesen und habe auch beim Editieren etwas mitgeholfen. Nicht viel, aber ich habe ein paar Vorschläge gegeben. Aber Herr O'Quinn schrieb etwa 95% oder 99% davon und hat es wunderbar gemacht. Und ich empfehle Ihnen, nochmal diesen zu lesen. Die Broschüren und den Bibelfernlehrgang. Und das wird Ihnen eine Grundlage in der Theologie geben, wenn Sie nur das lesen. Ich habe es nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und Geschwister, wir versuchen das zu tun. Die gesamte Lebensweise Gottes, auf jede Weise, wie wir nur können. Und die Gemeinde, die das mehr tut, ist Gottes Gemeinde. Und so müssen Sie sich überlegen, welche Gemeinde ist Gott am nächsten? Welche Gemeinde ist im Zentrum des Willens Gottes am nächsten? Heute, in unserer Generation. Und die volle Wahrheit lehrt. 2. Punkt. Schlüssel Nummer 2, auf den Sie achten sollten. Die wahre Kirche tut wirklich das Werk. Sie spricht nicht nur davon. Es gibt andere Gemeinden, die darüber sprechen. Aber sie tun es nicht wirklich. Eine Gemeinde spricht von vielen intellektuellen Dingen und sie denken, das ist das Werk, aber das ist nicht das Werk. Sie mögen ein paar Intellektuelle damit erreichen, aber sie erreichen nicht alle Menschen damit. Als die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus kamen, um zu überprüfen, ob er der Messias wäre, sagte er zu ihnen, die Tauben hören, die Blinden sehen und so weiter, und das Evangelium wird den Armen gepredigt, nicht den britischen Intellektuellen, es wird den Armen gepredigt. Und wir versuchen, die gesamte Welt zu erreichen. Jeden. Und es gibt eine andere Gemeinde, die eine Art Werk tut, aber sie geben praktisch keinen Cent für kommerzielles Fernsehen aus. Zumindest nicht bis jetzt. Und es zeigt, wo ihr Herz ist. Sie können damit nicht die gesamte Welt erreichen. Wir tun das also gründlicher als alle anderen. Andere, die manche Programme haben, wo es aber manchmal auch einen Diktator gibt, der die Leute anschreit und sie bedroht und sie runterputzt, oder andere Dinge macht, was wir nicht tun. Ich werde etwas laut werden in dieser Predigt von Zeit zu Zeit, um sie wieder wach zu rütteln. Das werde ich tun, aber nicht, um sie zu ängstigen. Ich glaube, ich bedrohe sie nicht mehr besonders. Wissen Sie, in den ersten 2, 3 oder 4 oder vielleicht eher 8 oder 10 Jahren meines Lehrens am Ambassador College hatte ich bemerkt, dass manche der Macho-Typen unter den Studenten im ersten Jahrgang, von denen manche größer waren als ich und sich wie Machos aufführten, aber ich war ihr Lehrer für die Theologieklasse. Und ich konnte fühlen, wie sie dachten, was will dieser kleine Schwächling von mir, ich bin ja viel stärker. Und so erzählte ich ihnen davon, dass ich mal Boxmeister war und sie dachten sich, oh, dann muss ich wohl aufpassen, was ich sage. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Aber als ich mal über 60 war, schien das nicht mehr so gut zu funktionieren. Jedenfalls, ich will niemand von ihnen ängstigen. Aber jedenfalls, diese Kirche tut das Werk, Matthäus 24,14. Matthäus 24,14. Jesus sagte, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich, von der kommenden Regierung Gottes, in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen, und das tun wir. Wir versuchen nicht, die ganze Welt zu bekehren, aber wir predigen das Evangelium zum Zeugnis, in der ganzen Welt. Wir tun es auf jede Weise, wie wir nur können, wie Sie auch wissen, und wir arbeiten hart daran, das zu tun. Das ist also etwas anderes, worauf Sie achten sollten. Sie sollten darauf achten, wo die Gemeinde Gottes heute ist, die Gemeinde, die den Sabbat und die jährlichen heiligen Tage einhält, und zweitens, wo ist die Gemeinde, die den gesamten Ratschluss Gottes lehrt und das Werk Gottes tut. Der dritte Punkt, die wahre Gemeinde lehrt und praktiziert die Regierungsform Gottes. Manche Menschen in den anderen Gruppierungen, die das nicht tun, fühlen sich schuldig, sie halten Wahlen ab, aber sie mögen es nicht Wahlen nennen, und so nennen sie es Abstimmungen. Ich glaube, es ist ihnen peinlich zu sagen, dass sie wählen, denn sie wissen, wie Herr Armstrong mal gesagt hat, Gottes Volk wählt nicht. Und er hat es so oft gesagt, dass sie eine andere Bezeichnung dafür finden mussten. Aber es ist dasselbe. Es ändert nicht, was sie tun. Aber es ist wichtig. Geschwister, es ist wirklich wichtig. Wir trainieren jetzt, heutzutage, Sie und ich, um Könige und Priester zu sein. In was? In einer Sonntagsschulklasse? Nein. Wir bereiten uns darauf vor, Könige und Priester über die gesamte Welt zu sein. Unter Jesus Christus. Um die Regierungsform Gottes einzuführen. Und wir werden Könige über Städte sein. Könige über Staaten oder Provinzen. Wie man es auch immer nennen wird zu dieser Zeit. Könige über Nationen. Unter Christus natürlich. Und unter den anderen Führern, die Christus über uns stellt. Wir müssen das erkennen. Wenn wir heute die Regierungsform Gottes nicht praktizieren, wenn wir sie nicht lehren und sie auch nicht praktizieren, wie können wir uns überhaupt darauf vorbereiten? Wie können wir uns auf diese Berufung vorbereiten? Das ist unsinnig. Sie müssen also die Gemeinde finden, die den Namen Gottes hat, die den Sabbat und die heiligen Tage einhält, und zweitens eine Gemeinde, die das Werk wirklich tut, und drittens eine Gemeinde, die wirklich die Regierungsform Gottes lehrt und praktiziert. Wo es darum geht, dass Leute ernannt werden, dass die Früchte des Wirkens offenbar werden, wo man sehen kann, dass Christus hinter den Früchten steht. Und das ist absolut unerlässlich. Herr Armstrong sagte, ich weiß, viele von Ihnen kennen ihn nicht mehr, und das bedeutet nicht so viel für Sie, aber Gott hatte ihn mehr gebraucht als jeden anderen, um die Wahrheit zu lehren. Und das über viele Jahre hinweg. Niemand hat mit solcher Macht, mit solchem Einfluss in der ganzen Welt gepredigt, und das seit vielen hundert Jahren nicht. Und dieser Mann, Herr Armstrong, sagte immer, in all diesem geht es um Regierung. Und so ist es auch, wie er es gesagt hatte. Das alles, und hat es lange ausgedehnt, all diese Dinge gehen um Regierung. Denn in gewisser Weise stimmt das auch. Natürlich ist auf gewisse Weise auch alles eine Angelegenheit des Glaubens. In Epheser 6 sagt Paulus zum Beispiel, vor allem Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens. Und dann heißt es auch, es bleiben übrig 3 Dinge, Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die größte ist die Liebe. So sind also all diese Dinge auch Liebe. Es hängt natürlich davon ab, worüber man gerade spricht. Aber in einer gewissen Betrachtungsweise geht es auch in allen Dingen um die Regierung. Denn die wahre Regierung unterwirft sich Gott und lässt Gott das eigene Leben leiten, im Glauben und in der Liebe. Und das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. 1. Johannes 5, Vers 3. Sie sehen, wie also alles wieder drum zusammenhängt. Er sagte das also, und das ist wahr, das ist sehr wichtig. Wir sind die einzige Gemeinde auf Erden, die diese Regierungsform hat. Zwei oder drei andere haben einen Diktator, wie manche von Ihnen wissen, und ich möchte niemanden bloßstellen, aber das ist es letztlich. Wenn sie dem Führer in den Weg kommen, dann wird er sie rausschmeißen. Und das ist immer wieder geschehen, und manche von Ihnen sind hier, weil dieser Diktator zu Ihnen gesagt hatte, diese Ehe ist ungültig, Sie müssen Ihren Mann verlassen oder Ihre Frau. Wir haben ein oder zwei Fälle auch hier, wo der Mann deswegen hier ist. Oder Sie werfen Leute heraus, weil sie eine Mahlzeit mit ihren Kindern einnehmen, die nicht in dieser Gruppierung sind, die in einer anderen Organisation der Kirche Gottes sind. Das wäre schlimm. Es wäre wirklich schlimm, wenn ich mit meinen Kindern eine Mahlzeit einnehme, die in einer anderen Gruppierung sind. Sie wissen, was ich meine. Sie behaupten, das sei so schlimm, dass man sie herauswerfen müsste. In zwei oder drei anderen Gruppierungen gibt es einfach Diktatoren. Und das ist nicht die Regierung Gottes. Das ist eine schreckliche Sache. Das ist ein Missbrauch der Regierung Gottes. Was wir in dieser Kirche haben, ist einen Menschen, mich, sehr unvollkommen. Warum bin ich hier? Weil ich mehr Training und mehr Erfahrung habe als jeder andere. Und Gott könnte mich entfernen, weil ich jetzt 79 bin und einen Schlaganfall hatte. Und das liegt an Gott. Mein Leben ist in Gottes Händen. Aber wenn ich morgen sterbe, möchte ich immer noch, dass Sie das verstehen. Dann übernimmt Herr Ames das Werk, weil er mehr Erfahrung hat als die meisten von Ihnen und hat mehr Früchte hervorgebracht, und deswegen könnte er der insgesamt beste und ausgewogenste und demütige und weise Führer sein in der Kirche Gottes. Aber mit wem arbeiten wir zusammen? Mit unseren Kumpels? Nein, mit einem Ältestenrat. Und die meisten im Ältestenrat waren nie sozial gesehen meine Kumpel. Die meisten von diesen würden das wahrscheinlich auch nicht sein. Bin ich gegen sie? Nein, ich mag sie. Aber ich bin nicht viel mit ihnen zusammen und ich habe nicht so viel Gelegenheit, sie genauer kennenzulernen. Ich danke Gott regelmäßig für Bruce Tyler in Australien. Und ich habe gerade am Mittagessen auch mit einer Gruppe gesprochen und erklärt, wie treu er ist. Hier ist ein Mann am anderen Ende der Welt und ich habe ihn nie wirklich kennengelernt. Er hat seinen Abschluss gemacht in Bricket Wood, während einer Zeit, wo ich nicht dort war. Er kannte mich nie. Er hat gefunden, wo das Werk getan wird, und kam mit uns, etwa ein oder zwei Jahre, nachdem wir begannen. Schon sehr lange Zeit. Und hat viele Menschen aus Australien mit sich gebracht. Und ich danke Gott dafür. Wir haben ihn ins Ältestenrat eingesetzt, weil er sehr engagiert ist. Er ist ein Absolvent vom College in Bricket Wood. Er ist sehr demütig. Er ist sehr weise. Und Gott gebraucht ihn auf mächtige Weise. Deswegen ist er hier. Aber er ist nicht mein Kumpel. Und wenn er das hört, möchte ich nicht, dass er sich schlecht fühlt deswegen. Ich habe ihm auch kürzlich in einem Telefongespräch erklärt und gesagt, Bruce, ich wünschte, wir könnten mehr Zeit miteinander verbringen. Aber wie können wir das tun? Er ist ganz da drüben und ich bin hier. Und das gleiche mit Gerald Weston. Er war auch persönlich nicht wirklich viel mit mir zusammen. Wir konnten nicht viele gesellschaftliche Aktivitäten miteinander unternehmen. Und das betrifft auch andere. Ich möchte nicht alle Namen nennen. Ich möchte nicht, dass sie alle wütend auf mich sind. Aber ich hatte nie die Gelegenheit, ihr Kumpel zu sein. Und sie wissen das, die meisten. Ich versuche, auf die Früchte zu achten. Wer ist wirklich engagiert in Bezug auf die Wahrheit Gottes, auf das Werk Gottes und die Wege Gottes? Und wer ist angefüllt und geführt von Gottes Geist? Und diese Menschen werden in den Ältestenrat berufen. Und da niemand vollkommen ist, rotieren wir auch in der Besetzung des Ältestenrats. Wir haben drei aus dem Ältestenrat, die jetzt wieder heraus sind, wunderbare Menschen. Aber wir haben ebenso wunderbare Menschen in den Ältestenrat rotieren lassen. Denn die meisten unserer älteren Männer sind sehr engagiert. Das sind die Überlebenden, die meisten von ihnen wissen das. Ich habe das schon vorher gesagt. Das sind die, die all diese Ereignisse überlebt haben in den 70er Jahren. Diejenigen, die auch die Probleme in den 80er Jahren überlebt haben. Und die sind auch die Männer, die das Werk fortgeführt haben, auch nachdem Herr Armstrong gestorben war. Sie waren bereit, weiterzumachen, auch als es nicht populär war, das zu tun. Und sie sind hier, und sie sollten sie respektieren. Und Herr Ames und Dr. Winnell und ich hören auf sie. Wir versuchen, ihre Meinung zu hören und auf ihre Weisheit und auf ihren Rat zu achten. Und wir bitten Gott, sie und uns zu leiten. Wir praktizieren also die Regierungsform Gottes auf Gottes Weise. Nicht vollkommen, aber wir tun es insgesamt besser als andere Gruppierungen, dessen bin ich mir sicher. Und ich glaube, die meisten von Ihnen wissen das. Und der vierte Punkt, hier ist ein sehr grundlegender Punkt, den Sie beachten sollten. Wenn Sie uns verlassen würden, wohin würden Sie gehen? Was würden Sie tun? Sie sollten wirklich prüfen, wo ist die Kirche? Wo ist die Kirche, die den Namen hat, die Sabbate einhält, die jährlichen Festtage einhält, die die Wahrheit predigt? Nummer 2, die wirklich ein Werk tut, das Werk Gottes tut. Nummer 3, die die Regierungsform Gottes lehrt und praktiziert. Richtig, nicht vollkommen, aber richtig. Und Nummer 4, wo ist die Kirche, die die Frucht des Heiligen Geistes hat? Ich füge das hier hinzu. Das ist natürlich problematisch, weil manche das missinterpretieren können. Wenn Sie jemanden sehen, der liebevoll und charismatisch ist, es gibt einen jungen Mann, ich glaube in San Antonio, Texas, Joe Austin, ich glaube, ich kann das erwähnen. Er ist ein netter junger Mann und er spricht darüber, wie Gott sie segnet und er spricht von der Macht des positiven Denkens. Und die Menschen denken, oh, er hat die Früchte des Heiligen Geistes. Er ist so freundlich, so nett und so weiter. Nun, das muss man prüfen, ist das die Frucht des Geistes? Viele Zigarettenverkäufer haben dieselbe Persönlichkeit. Viele, die Gebrauchtwagen verkaufen, haben dieselbe Persönlichkeit. Das ist nicht notwendigerweise die Frucht des Heiligen Geistes. Aber die wahre Kirche sollte die Frucht des Heiligen Geistes haben. Schlagen wir nun also bitte auf Galater Kapitel 5. Und Sie müssen wissen, dass von Gottes Sichtweise aus die Bibel auch in dieser Hinsicht sich selbst interpretiert. Galater 5. Und ich lese etwas früher, um den Zusammenhang zu bekommen. Galater 5 ab Vers 14. Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tun Sie das? Nein. Niemand tut das vollkommen. Tue ich das? Natürlich auch nicht. Aber wir versuchen es. Und wir sollten es versuchen. Und die Kirche sollte darin ein Vorbild sein. Als eine Lebensweise. Und wir wachsen darin. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, wenn man immer aufeinander rumhackt und versucht, den anderen in die Pfanne zu hauen, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Lebt also im Geist, man soll nicht nur darüber reden, man soll so leben, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und das stimmt. Manchmal tue ich nicht die Dinge, die ich wünschte zu tun. Manchmal sage ich später zu mir, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das getan? Sie wissen, die menschliche Natur bricht einfach so durch von Zeit zu Zeit. Wie bei einem Springteufel in einer Packung. Man drückt den Knopf und dann springt er schon heraus. Und hier ist die menschliche Natur wieder. Ich dachte, sie ist weg, aber sie kam wieder. Und man bereut auf der Stelle, hoffentlich. Aber wir müssen wachsen an Gnade und Erkenntnis. Aber wir tun nicht immer die Dinge, die wir wünschten zu tun. Aber wenn Sie wünschen, die richtigen Dinge zu tun und darüber beten und studieren und meditieren und darüber fasten und Gottes Geist ausüben und wirken lassen, dann werden Sie es mehr und mehr und mehr tun und Sie werden wachsen in der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wer durch den Geist geleitet wird, ist nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind. Hier sind die menschlichen Dinge, in die die Menschen sich hereinbringen. Unzucht. Viele in der Welt glauben nicht, dass es ein Problem ist, aber Gott sagt, es ist ein Problem. Wenn ein Mann seine Frau betrügt oder die Frau den Mann, das ist eines der 10 Gebote, das ist schlimm. Und das stimmt so, das ist nichts, worüber man lachen könnte. Es ist schrecklich in Gottes Augen, weil es eine verräterische Einstellung aufzeigt. Eine betrügerische Einstellung. Wenn sie ihren eigenen Partner betrügen, wie könnte Gott ihnen in seiner Regierung vertrauen, dass sie ihm für immer treu sein werden? Er kann es nicht. Er kann es einfach nicht. Außer sie bereuen. Und bereuen wirklich. Wie es auch in der Kurzpredigt hieß. Was ist wirkliche Reue? Und Unreinheit. Bill Clinton hat einmal gesagt, bedeutet dies wirklich dies? Und ja, oraler Sex ist Sex. Und dazu gehört auch schweres Petting. Trunkenheit, Drogensucht. All diese Dinge sind falsch. Ausschweifung, Götzendienst. Und im Christianity Today Magazin stand, dass hunderte von Predigern in diesen Kirchen sich mit Pornografie befassen. Sie sind davon abhängig, sie wollen immer wieder Bilder von nackten Frauen sehen. Und sie nähren ihren Geist wirklich damit. Warum? Weil sie eine unreine Gesinnung haben. Und haben nicht wirklich bereut. Und haben nicht wirklich tief darüber nachgedacht und sind von Gottes Geist geleitet worden. Gott machte alle Menschen als Mann oder Frau. Und die Hälfte der Menschheit sind Frauen. Und alle Frauen haben einen menschlichen Körper. Also was ist das Besondere daran? Es ist schön, wenn man jung ist und denkt, diese und jede Person ist hübsch, aber wenn sie sich immer wieder damit befassen und immer weiter damit befassen, zeigt es, wie leer ihre Gesinnung ist. Naja, aber Götzendienst und auch Geld kann ein Götze werden. Ein Job, eine Position, Geld, alles kann Götzendienst sein. Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, all diese Eigensucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen. Auch Spaltungen in der Kirche, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus. Die solches tun, die solches praktizieren, werden das Reich Gottes nicht ererben. Sie werden nicht dort sein. Können sie bereuen? Natürlich können sie das. Aber außer wenn sie wirklich bereuen und es auch meinen und sich davon fernhalten, werden sie nicht dort sein. Gott kann keine Menschen brauchen, die sich darin vertiefen. Sie können nicht Teil seines Reichs, seiner Regierung werden. Die Frucht aber des Geistes, Geschwister, hier kommen wir zur Frucht des Geistes. Die Ergebnisse dessen, dass Gottes Geist in ihrem Leben wirkt und in meinem Leben wirkt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Was ist Liebe? Liebe ist nicht nur eine gute Persönlichkeit zu haben und freundlich zu sein. Manche Menschen sind von Natur aus sehr freundlich. Ich habe früher gerne Komödianten wie Bob Hope angeguckt und sie strahlten wirklich eine freundliche Einstellung aus. Aber das ist nicht die Liebe, von der es hier spricht. Es geht um geistliche Liebe. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und wenn sie seine Gebote halten, ihren Nächsten zu lieben wie sich selbst, dann strahlen sie auch in gewisser Weise etwas Positives und Freundliches aus. Aber sie haben vielleicht nicht diese fröhliche, von Natur aus freundliche Einstellung, wie jemand anders, der vielleicht ein besserer Verkäufer wäre als sie. Sie wissen, was ich meine. Aber sie werden eine echte Verehrung und Bewunderung und Liebe für ihren Schöpfer empfinden. Und sie haben Liebe und Freundlichkeit und ein echtes Interesse an ihren Mitmenschen. Das ist die wichtige Art der Liebe, von der die Bibel spricht. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude. Sie werden eine gewisse Freude empfinden, wo sie im Innern fröhlich sein können. Ich sitze hier in einer Art Gefängnis. Ich könnte von der Bühne herunterfallen, wenn ich zu schnell herunterlaufe, aber ich bin immer noch voller Freude. Vielleicht nicht so fröhlich, wie ich sein sollte. Ich war immer eine etwas strengere Persönlichkeit, aber trotzdem habe ich viel Freude und könnte herauslachen. Und meine Frau hört mich lachen, wenn ich die politischen Cartoons im Fernsehen verfolge. Und ich bin sehr dankbar im Innern für die Berufung durch Gott und für die Gnade Gottes. Friede. Man hat Frieden. Man ist nicht immer hin und her gerissen und immer in Unruhe. Ich bin wütend auf die Kirche. Ich bin auch wütend auf diese und jene Person. Und Herr so und so hat eine Predigt gegeben, in der er mich zurechtwies. Und ich habe was gehört, was ich nicht mag, und es regt mich wirklich auf. Oder was auch immer sie stört. Mein Ehemann, meine Ehefrau ist nicht vollkommen. Natürlich sind sie nicht vollkommen. Aber sie müssen Frieden haben. Einen inneren Frieden, zu wissen, dass sie Gottes Diener sind. Dass er sie leiten und mit ihnen sein wird. Geduld. Geduld ist eine Frucht des Geistes. Viele Leute haben in der Vergangenheit gesagt, Herr Armstrong hat diesen Fehler begangen, ich bin weg. Zusammen mit den Zinsen hat er 24 Millionen Dollar verbaut in diesem Gebäude. Wie hat er das tun können? Ich bin weg. Ein Mann war einmal in einer gehobenen Position und hat Meetings abgehalten und manchmal pries er wirklich Herr Armstrong und Ted und zu anderen Zeiten putzte er sie wirklich herunter. Und mein Freund David John Hill, wiederum die meisten von Ihnen kennen ihn nicht mehr, aber manche von den Älteren kennen ihn vielleicht noch, er hat eine wunderbare Persönlichkeit gehabt. Er kam eines Morgens zu einem dieser Meetings mit einer Kanne Kaffee und einer guten, fröhlichen Einstellung. Und wir begannen das Meeting und er fragte, nun Joe, der Name des Mannes war nicht Joe, ich will nicht den wirklichen Menschen damit treffen, aber er sagte, Joe, wie wird es heute sein? Sind wir für ihn oder gegen ihn? Und er war sehr erstaunt, weil Herr Hill beobachtet hatte, dass er manchmal für ihn war und manchmal gegen ihn. Und wir sahen, wie er seine Fäuste ballte und losschrie, wie hat Herr Armstrong so viel Geld für Salzstreuer von Harrods ausgeben können, wo wir arme Witwen haben? Nun, es wird immer arme Witwen geben. Er hatte kunstvoll gestaltete Salzstreuer gekauft, um Persönlichkeiten in seinem Haus einladen zu können. Hätte ich dieselben kunstvoll gestalteten Salzstreuer gekauft? Vielleicht manchmal, vielleicht nicht so viel, wie Herr Armstrong gekauft hat. Aber wie Ted gesagt hat, als er noch seinem Vater treu war, wenn Gott einen sehr engstirnigen Mann hätte berufen wollen, der sich über alle Kleinigkeiten Sorgen macht, dann hätte er niemals meinen Vater berufen. Er wusste, wer mein Vater war, als er ihn berief. Mein Vater hat immer groß gedacht und hat Dinge auf große Weise getan. Und manchmal hat er die Dinge auf größere Weise getan, als Sie und ich einverstanden gewesen wären. Ich denke nicht, dass Gott darüber Schlaf verloren hat, was Herr Armstrong mit diesen Salzstreuen getan hat. Glauben Sie das? Ich glaube nicht, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sagt, alles Gold und alles Silber dieser Welt ist meins, dass er sich Sorgen machte über diese Salzstreuer. Ich sage damit nur, die Menschen regen sich über Kleinigkeiten auf. Sie haben keine Geduld. Wenn Sie in Gottes Kirche bleiben wollen, Geschwister, dann lernen Sie, Geduld zu entwickeln. Regen Sie sich nicht über jede Kleinigkeit auf, mit der Sie nicht einverstanden sind. Freundlichkeit. Seien Sie freundlich und liebevoll gegenüber einander. Das ist so wichtig. Güte, Treue. Haben Sie Glauben, seien Sie Gott treu. Haben Sie Glauben an Christus. Sanftmut. Sie sollten nicht streng und gemein gegenüber anderen sein. Manche dieser Diktatoren tun das. Keuschheit oder wie es auch heißt, Selbstkontrolle. Es kommt zuletzt, aber es ist nicht das Geringste. Es ist so wichtig, lernen Sie sich selbst zu kontrollieren. Eine der größten Lektionen im Leben ist es, zu lernen, sich selbst zu kontrollieren, sich selbst zu disziplinieren, zu lernen, morgens rechtzeitig aufzustehen, loszugehen und die ersten Dinge an erste Stelle zu setzen und zu tun, was zu tun ist, was getan werden muss. Wenn Sie nur dies lernen könnten, das würde Ihnen schon so viel helfen in Ihrem christlichen Leben. Selbstkontrolle, natürlich mit der Hilfe des Geistes Gottes. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Das ist die Frucht des Geistes. Und die, die in Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Versuchen wir, diese Früchte zu praktizieren, Tag für Tag und Jahr für Jahr. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. In der wahren Kirche Gottes müssen wir daran arbeiten, müssen diese Früchte des Geistes entwickeln. Es ist nicht so, dass wir sie nicht haben, wir haben sie, aber wir sind natürlich nicht vollkommen. Und wir müssen wachsen und immer weiter wachsen darin, bis ans Ende unseres Lebens. Gottes wahre Kirche hat all diese Dinge. Und wir müssen versuchen, darin zu wachsen. Aber manche der Diktatoren in anderen Gruppen sind sehr streng gegenüber Gottes Gesetz, sind sehr streng darin, Herrn Armstrong nachzufolgen. Und wenn sie Herr Armstrong nicht genau so nachfolgen, wie sie glauben, dass man es tun sollte, und ehrlich gesagt, Herr Apaten könnte Ihnen erzählen, er war ein sehr enger Freund von Herrn Armstrong, und ich kannte ihn sogar noch 6 Jahre länger, wir haben tausende von Stunden mit ihm verbracht. Herr Armstrong würde nicht zustimmen mit dem, was sie über ihn sagen. Manche sind so verliebt, dass sie Herrn Armstrong verehren. Doch die meisten von ihnen haben noch nicht mal 1 Stunde mit ihm verbracht gehabt, persönlich, von Angesicht zu Angesicht. Sie kannten ihn nicht wirklich. Sie verehren nur, was sie glauben, wie Herr Armstrong war. Und er war überhaupt nicht so. Er hat nie versucht, die Leute zu erwischen und herauszuschmeißen, bei jeder Gelegenheit. Sie sehen sich also besser um und schauen wirklich, wo Gott wirkt. Und zwar in einer ausgewogenen und liebevollen Weise. Aber die Menschen verlassen die Kirche aus allerlei Gründen. Woran könnten sie zerbrechen? Manche regen sich über Kleinigkeiten in der Lehre auf. Oder in einer Entscheidung, die die Kirche getroffen hat. Vor vielen Jahren, und ich spreche von den Jahren 1954 und 55, dort gab es einen jungen Mann, der hieß Herb, und ein anderer junger Mann, der hieß Jerry. Und sie waren ganz aufgeregt. Herb war ein Lehrer und Jerry war ein Student der Abschlussklasse. Und sie arbeiteten zusammen und waren ganz aufgeregt. Sie hatten herausgefunden, dass Herr Armstrong Abschnitte aus dem Buch Judas Zepter und Josefs Geburtsrecht in der Broschüre Die USA in der Prophezeiung wiedergegeben hatte. Das Buch war von A. Allen. Und sie sagten, schau das an und schau dieses an. Und manche Referenzen in der alten Broschüre aus den 1940er Jahren, Die USA in den Prophezeiungen, das war der Name damals. Großbritannien war noch nicht eingeschlossen, weil wir noch kein Werk in Großbritannien hatten. Sie hatten herausgefunden, dass die Referenzen darin, Hosea 5,7 und Jesaja 14,13 oder so etwas, diese Schriftstellen haben nicht dazu gepasst. Und ich ging zu Herrn Armstrong und besprach das mit ihm, weil sie dies bereits unter den Studenten verbreiteten und waren selbst schon sehr aufgeregt und wütend und selbstgerecht. Und Herr Armstrong sagte zu mir, oh Rod, ich tue all diese Dinge, ich predige die ganzen Predigten, schreibe alle Broschüren und alles. Und ich habe es aus den Gedanken wiedergegeben, habe es nicht original zitiert und hat einfach nur vermutet, dass es dort so stand. Und technisch war manches von dem keine korrekte Referenz. So bekam ich sein Einverständnis, dass wir uns zusammensetzen konnten im privaten Speisezimmer des Hauses von Hewlett C. Merritt. Nun, das muss etwa 1956 oder 57 gewesen sein. Denn wir haben dieses Haus 1956 gekauft. Was Sie ältere Geschwister später als Ambassador Hall kannten. Sie haben die Bilder gesehen. Man geht die Treppe hinauf und dieses Gebäude wurde später zu einem Hauptgebäude für Klassenzimmer. Ambassador Hall. Hewlett C. Merritt war zu einer Zeit einer der reichsten Männer Amerikas und das war sein Zuhause. Jedenfalls, wir hatten uns entschlossen, uns dort zu treffen und Hermann Hö und ich sind durch diese Broschüre gegangen und Herr Armstrong hatte zugestimmt, dass wir diese Änderungen vornahmen. Was geschah dann? Waren Herb und die anderen Leute dann zufrieden? Nein, sie sind trotzdem weggegangen. Sie hatten nur eine Entschuldigung gesucht, um wegzugehen. Man erkennt das Herz der Menschen. Sie haben nur eine Entschuldigung gebraucht, um zu gehen. Und Herr Armstrong hat das natürlich nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Er hat versucht, das Werk in Gang zu kriegen. Und er war in dieser Anfangszeit ganz allein und niemand hatte ihn darauf aufmerksam gemacht. Und er hat es auch nicht direkt kopiert, sondern nur wiedergegeben. Und diese Leute machten daraus eine große geistliche Sünde. Was geschah mit diesen Leuten? Ich habe mir diese Frage auch 2 oder 3 Jahre, nachdem sie gegangen sind, nochmal gestellt. Und ich weiß es nicht. Es schien so, als seien sie von der Ecke der Erde runtergefallen. Ich weiß nicht, ob sie eine andere Gruppe gefunden haben. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine andere Gruppe gab. Sie verschwanden einfach. Ich vermute, dass sie noch am Leben sind irgendwo. Aber ich weiß es nicht. Aber Sie sehen, was ich meine. Hat Gott gesegnet, was sie getan haben? Hat Gott sie gebraucht? Nein. Und später hatten wir 2 Männer, John und Carl, die Älteste waren, und sie regten sich darüber auf, in welcher Weise wir das Laubhüttenfest feierten. Und sie dachten, wir müssten eine andere Art haben, wie wir unsere Versammlungen gestalten. Wir müssten Palmbäume haben, weil Gott sagt, wir müssen Palmzweige schneiden. Und Herr Armstrong hatte gemeint, wir brauchen keine Palmzweige einzuschiffen, um sie in Big Sandy zu verwenden und solche Dinge. Aber sie störten sich sehr daran und schließlich verließen sie uns auch. Sie verließen uns, weil wir das nicht getan haben. Und jedes Mal in diesen Fällen haben wir versucht, mit der Bibel zu argumentieren, aber sie haben bestimmte Gründe gefunden. Und dann gab es über die Jahre immer wieder Situationen von Scheidung und Wiederheirat. Und ich musste ganze Sonntagnachmittage damit zubringen, weil ich für 12 Jahre Direktor über die Predigerschaft war. Und es waren Dutzende von Sonntagnachmittagen, die ich damit verbrachte. Hunderte von Stunden, die ich mit meiner Familie hätte verbringen sollen. Und ich saß da mit Herr Portune oder Hill oder andere bei mir, um mich zu unterstützen. So waren wir meistens zu dritt und hatten uns diese Fälle angeschaut, in denen es um Scheidung und Wiederheirat ging. Und wir haben versucht zu sehen, was Gottes Wille in jedem einzelnen Fall ist. Und wir sind für Herr Armstrong sehr sorgfältig durch diese Fälle gegangen. Und die Menschen stimmen nicht immer darin zu, was wir für Entscheidungen treffen. Und wenn sie nicht übereinstimmen damit, dann verlassen sie uns. Manche haben sich auch darüber aufgeregt, wie wir die Festtage zählen. Alle so und so viele Jahre kommt jemand auf und sagt, wir müssen das Passa am 15. feiern, statt am 14. Und sie diskutieren und diskutieren, und wenn wir ihnen nicht zustimmen, dann verlassen sie uns. Oder sie sagen, wir müssen Pfingstern am 6. Sivan feiern, anstatt es zu zählen. Aber Gott hat es nicht an einem festgesetzten Tag angesetzt. Ich möchte jetzt eigentlich nicht darüber sprechen, aber wenn wir kurz ansehen, 1. Korinther Kapitel 11, hier ging es um das erste Thema des Passas. Warum feiern wir das Passa zu einem anderen Zeitpunkt als die Juden? Liegen wir falsch darin? Die Juden sollten wissen, wann das Passa zu feiern ist. Oder etwa nicht? Nein, sie haben einige Dinge verdreht. Und haben sogar die Erkenntnis ihres eigenen Messias verworfen. Sie sind in einigen Punkten in die Irre gegangen und dieser ist nur einer davon. 1. Korinther 11, dort heißt es, 1. Korinther 11 und Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, Paulus wurde direkt von Jesus Christus gelehrt, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in derselben Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, und dann spricht es davon, wie das Passa gefeiert wurde. Es war dieselbe Nacht, in der er verraten wurde. Und wenn wir durch die ganzen Evangelien lesen, was heißt es dort? Die Nacht, in der Jesus verraten wurde, war die Nacht vor der Nacht, in der die Juden das Passa feierten. Und Paulus sagt hier eindeutig, das ist die Zeit, in der Christus das Passa feierte. In der Nacht, in der er verraten wurde. Und Christen sind diejenigen, die Christus nachfolgen. Wir folgen Christus und was er gesagt hat. Aber Sie sehen, was ich meine. Die Menschen finden einige technische Argumente, und wir hatten auch mehrere Argumente und Schriftstellen als diese, aber es genügt hier zu zeigen, dass diese Menschen einfach falsch liegen. Sie liegen einfach falsch. Was ist also die Antwort auf all diese Argumente? Hier ist die Antwort, und Sie müssen das verstehen, Geschwister. Das ist sehr wichtig. 5. Mose, um Ihnen ein biblisches Prinzip zu geben, über das Sie nachdenken können. 5. Mose, Kapitel 16. Hier heißt es in Vers 18, Richter und Amtleute sollst du dir bestellen, in allen Toren deiner Städte, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, in jeden deiner Stämme, dass sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Du sollst das Recht nicht beugen und sollst auch die Person nicht ansehen und keine Geschenke nehmen, Vers 20, was recht ist, dem sollst du nachjagen, damit du leben und das Land einnehmen kannst, das dir der Herr dein Gott geben wird. Gott sagte also, dass wir das tun sollten. Und sie hatten Richter, die im alten Israel eingesetzt wurden, was auch ein Typus für die Kirche heute ist. Kapitel 17, 5. Mose Kapitel 17 und Vers 8. Wenn eine Sache vor Gericht dir zu schwer sein wird, es gehe um Blutschuld, um Schanden, um Gewalttat oder was sonst Streitsachen sind in deinen Toren, innerhalb der örtlichen Gegebenheiten also, so sollst du dich aufmachen und hinaufgehen zu der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und was ist dieser Ort heute? Sie müssen das für sich selbst herausfinden. Sind wir vollkommen? Haben wir einen Heiligenschein über dem Kopf? Nein. Ich nicht, Herr Ames nicht und Herr Winnell auch nicht. Aber hier sind diejenigen, die Gott berufen hat, sein Werk zu führen. So sollst du hinaufgehen zu der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, und zu den levitischen Priestern, zu der geistlichen Führerschaft, kommen und zu dem Richter, der zu der Zeit sein wird. Und sie befragen, die sollen dir das Urteil sagen. Und du sollst tun nach dem, was sie dir sagen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Und du sollst es halten, dass du tust nach allem, was sie dich lehren werden. An die Weisungen, die sie dir geben, und an das Urteil, das sie dir sagen, sollst du dich halten, sodass du nicht davon abweichst, weder zur Rechten noch zur Linken. Aber viele maßen sich selbst anzurichten. Und sie sagen, es ist mir egal, was sie für Urteile sprechen. Ich werde tun, was ich tun will. Das ist natürlich eine fleischliche Gesinnung. Und wenn jemand vermessen handeln wird, dass er dem Priester nicht gehorcht, der dort im Dienst des Herrn deines Gottes steht, oder dem Richter, der soll sterben. Und Gott verhing damals das Todesurteil, wir haben das heute nicht, und wir drohen auch niemanden heute, überhaupt nicht. Aber das ist der Sinn Gottes, wie er seine Diener im Alten Testament geleitet hat. Es sollte einen tiefen Respekt geben für Gottes Regierung und dass er seine Richter leiten würde, und so weiter. Und dann schlagen Sie bitte auf, 2. Chronik, wo es von dem gerechten König von Juda spricht, von König Josaphat. 2. Chronik 19, Vers 4. Und Josaphat blieb in Jerusalem, und er zog wieder im Volk umher, von Beerseba bis auf die Gebirge Ephraim, und brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Er brachte sie zurück auf den Weg Gottes, wenn sie die Geschichte im Gesamten lesen. Und dann heißt es in Vers 5, und er bestellte Richter im Lande, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt, und sprach zu den Richtern, und der allmächtige Gott hat das in sein Buch schreiben lassen, seht zu, was ihr tut, denn ihr haltet Gericht nicht im Namen von Menschen, sondern im Namen des Herrn, und er ist bei euch, wenn ihr recht sprecht. Gott war mit diesen Richtern im Alten Testament, und um wie viel mehr sollte er sein mit seinen führenden Dienern heute? In der Kirche Gottes, die durch Gottes Heiligen Geist geleitet wird. Denken Sie darüber nach, Geschwister. Und es gibt noch viele andere Schriftstellen dazu. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür. Und ich werde vielleicht einmal eine Predigt nur darüber geben. Aber schlagen wir noch auf Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2. Und hier spricht es von der Einhaltung der heiligen Tage und der Sabbate. Es zeigt, wie Christus auferweckt wurde und hat Mächte überwunden. Und es hat gezeigt, dass er wirklich Gott war. Satan war es möglich, Judas zu beeinflussen, um Jesus zu töten. Aber er wurde wieder auferweckt. Dann Vers 16. Kolosser 2, Vers 16. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank, oder wie es im Kommentar manchmal auch heißt, wegen Essen und Trinken, oder wegen eines bestimmten Feiertages, der jährlichen Feiertage, eines Neumondes oder Sabbats, des wöchentlichen Sabbats. So lasst euch nun von niemandem, von keinem Menschen ein schlechtes Gewissen machen. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Diese heiligen Tage versinnbildlichen Gottes Plan. Der wöchentliche Sabbat versinnbildlicht die kommende tausendjährige Regierung, die tausend Jahre der Regierung Christi auf Erden. Und die Feiertage sind ein Schatten dieses Zukünftigen. Lasst euch also von keinem Menschen ein schlechtes Gewissen machen, wie wir diese Feiertage halten oder was wir essen und trinken. Leibhaftig aber ist es in Christus. Das ist eine völlig falsche Übersetzung. Das griechische Wort für leibhaftig ist SOMA. Schauen Sie es nach, in irgendeiner Übersetzung für das Griechische oder in der Interlinearbibel. Das griechische Wort heißt Soma und das bedeutet Leib oder Körper. Und genau dasselbe Wort wird gebraucht im selben Buch, wo es von Jesus Christus spricht, der vor allen Dingen steht, Kolosser 1, Vers 18. Kolosser 1, Vers 18. Und er, Christus, ist das Haupt des Leibes, des Körpers, griechisch Soma, nämlich der Gemeinde. Jetzt wurde er immer als Gemeinde, als Kirche Gottes, als Leib Christi verwendet. Lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wie sie das Passa oder die Feiertage einhalten, oder was sie essen und trinken und wie sie diese Dinge einhalten, ob wir Palmzweige aus Israel einfliegen müssen, aber die Gemeinde Gottes. Der Leib Christi, wie es auch in 1. Korinther 12 heißt, das ist die Kirche Gottes. Die Kirche Gottes soll diese Entscheidung treffen und die führenden Prediger in der Kirche, und das weitet sich aus bis auf den Ältestenrat, und sie können mit Herrn Ames sprechen und mit Herrn Apatien und Herr Winnell und anderen, und ja, wir bringen den Ältestenrat zusammen, um solche Dinge zu diskutieren. Und wir denken darüber nach, wir beten, manchmal beten und fasten wir auch im Vorfeld vor einer wichtigen Entscheidung und bitten um Gottes Weisheit und bitten Gott, dass er uns leitet in dem, was wir tun. Ich nähere mich dem Ende meines Lebens und ich muss sicherstellen, dass ich die Dinge richtig tue. Ich kann jetzt nicht irgendeinen Unsinn treiben. Ich muss tun, was in diesem Buch steht. Und ich weiß, dass Herr Ames genauso denkt. Wir sollten also wirklich Glauben haben, dass Christus hinter seinen Richtern steht. Und er wird mit ihnen sein in ihrem Richten, wie wir gerade in dem Buch Chronik gelesen haben. Wir müssen also auf Christus schauen, das lebendige Oberhaupt der Gemeinde, und anerkennen, dass die Kirche auch Autorität besitzt, um Entscheidungen zu treffen, und diese sollten auch respektiert werden. Geschwister, wie ich auch schon gesagt habe, man kann auch die Kirche verlassen aufgrund von persönlicher Lust, aufgrund von Sexproblemen oder dass man zu viel trinkt, aus Lethargie, aus Faulheit, indem man zu wenig studiert und betet und insgesamt eine schlechte Einstellung bekommt, oder man kann seine Gefühle verletzt bekommen und verbittern. Ich habe vor ein paar Wochen über die Wurzel der Bitterkeit gesprochen. Lassen Sie nicht zu, dass irgendetwas in dieser Hinsicht Sie herausnimmt. Aber manchmal sagen die Leute, die Kirche ist hier nicht vollkommen, weil sie diese Entscheidung getroffen haben, mit der ich nicht übereinstimme, und dann gebrauchen sie das als Vorwand, um die Kirche zu verlassen. Tun Sie das nicht. Haben Sie Glauben, Glauben an Christus. Schlagen Sie bitte auf Epheser, Epheser Kapitel 1, Epheser Kapitel 1 und Vers 19. Epheser 1 und Vers 19. Und wie überschwänglich groß ist seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Weit über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Jede Autorität, jedes Amt, jeden Titel. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn, Christus, gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist. Irgendwo ist also dieser Leib, der unter der Autorität Christi steht und die Dinge auf Gottes Weise tut, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und dann in Kapitel 4, Epheser Kapitel 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn. Hatte Paulus jemals Probleme? Ja. Er hatte keinen Schlaganfall, aber etwa 5 Jahre seines Lebens verbrachte er im Gefängnis. Er hatte also eine andere Gefangenschaft zu ertragen. Ich, der Gefangene in dem Herrn, ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Und Geschwister, wenn sie sich selbst gegenüber demütig sind, dann sind sie bereit zuzuhören. Dann sind sie auch geduldig und bereit zu warten und treffen keine spontanen, emotionalen Entscheidungen. Ich stimme nicht mit dem Prediger überein, bevor ich ihn überhaupt gehört habe. So wird man dann nicht sein. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Einigkeit ist sehr wertvoll. Gott sah ein großes, wunderbares und charismatisches Wesen und er war sehr schön, hatte eine großartige Persönlichkeit und hatte eine Herrlichkeit. Sein Name war Luzifer und er nahm 1/3 der Engel mit sich. Gott wird das nicht noch einmal zulassen. Er wird sicher gehen, dass wir demütig sind, dass wir uns der Regierung Gottes unterordnen und wir wollen wirklich die richtige Art von Einigkeit haben. Es ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. In ihnen allen, wenn sie Gottes Geist haben, wenn wir Gottes Geist in uns haben, werden wir im Grunde einverstanden sein, in den Grundlagen. Wir fahren natürlich nicht alle dieselben Autos und tragen nicht alle dieselben Anzüge, wie sich vor einigen Jahren ein Prediger in Chicago aufgeregt hat, weil er wollte, dass alle plötzlich Chrysler-Autos fahren. Und ich sagte, nein, das brauchten Sie nicht zu sagen. Und Herr Armstrong hat das natürlich bestätigt. Die Menschen müssen wir nicht so weit nachfolgen, dass sie dieselben Anzüge tragen und dieselben Autos fahren. So hat Herr Armstrong das nie gemeint, sondern in Bezug auf die Bibel, auf die geistlichen Dinge. Vers 11. Christus selbst, er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Warum? damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Gott will, dass wir vollständig Christus reflektieren, dass wir es jedes Jahr mehr und mehr tun, jedes Jahr, dass wir leben. Und, damit das geschieht, Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind eine Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Manche Geschwister in der frühen weltweiten Kirche wurden umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Und als Herr Armstrong gestorben war, legten sie wirklich los. In England wurde das College geschlossen und sie legten einfach los. Sie waren nicht tief bekehrt. Sie waren nicht bereit nachzudenken, wo Gott wirklich wirkt. Wer das Werk tut heute? Wo wird die volle Wahrheit gelehrt? Wo ist die Regierung Gottes? Es ist besser, wenn ich im Zentrum dieser Kirche, dieser Gemeinde stehe, in der Christus wirkt. Es ist besser, dass ich diese Gemeinde nicht verlasse, solange diese Früchte noch da sind. Wenn die den richtigen Weg verlassen, wenn Herr Ames oder ich oder jemand anders anfängt, den Sonntag zu lehren und dass wir in den Himmel kommen und andere seltsame Dinge, die nicht biblisch sind, dann sollten sie gehen. Dann sollten sie gehen. Das habe ich auch getan. Die weltweite Kirche hat damals alles geändert und wir sind gegangen. Aber solange die grundsätzlichen Wahrheiten gelehrt werden, solange ein Werk getan wird, verlassen sie nicht die Gemeinde Gottes. Entwickeln sie eine Treue. Das ist sehr wichtig für Gott. Wir wollen also das verstehen, dass wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind eine Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Viele haben eine Entschuldigung gesucht, um das Werk zu übernehmen, um die Kirche über den Haufen zu werfen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wir sollen also erwachsen werden, so wie Christus werden. Und das in jeder Hinsicht, Geschwister. Und wir sollen Christus reflektieren als die wahre Kirche Gottes. Woran könnten Sie zerbrechen? Welche Ausrede könnten Sie gebrauchen, um die Gemeinde zu verlassen? Bitte denken Sie darüber nach, bevor es geschieht. Und fassen Sie den Entschluss, im Zentrum Christi zu bleiben. Genau im Zentrum des Willens Christi. Genau im Zentrum der Kirche Gottes, deren lebendiges Oberhaupt Christus ist. Das aktive Oberhaupt und wo Christus wirkt. Und Sie werden gesegnet sein, wenn Sie das tun.